Neues Lernmodelle entstehen dort, wo klassische Systeme in ihre Grenzen kommen. Hans-Jörg, was macht den Ansatz von 22 Vienna in einem Satz anders als aus klassischer Ausbildung? Und warum funktioniert das?
Margarete, schön hier zu sein. Ich muss dich kurz korrigieren. 42, nicht
42.
20. Das ist ganz richtig. Der Brand ist schon richtig.
Danke.
Was machen wir anders? Wir haben keine Lehrer und keine Dozenten, keine Professoren und Vortragende, sondern unsere gesamte hochschulvergleichbare IT-Ausbildung ist reines Peer-to-Peer-Learning vom ersten Projekt an für unsere Studierenden.
Und warum funktioniert das?
Es funktioniert, weil jeder unserer Studierenden nicht wie im klassischen Bildungssystem Lerner ist und von einem Experten, der vorne steht, sozusagen etwas beigebracht bekommt, sondern vom ersten Projekt, und das können am Ende 50, 60, 70 Projekte dann werden, wird der Lerner auch selbst zum Lehrer und gibt sein Wissen weiter, bringt seinen Studiumskollegen was bei und natürlich sich selbst. Und deswegen funktioniert das.
Wir hören bald mehr. Neue Technologien bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk Omniblick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologien ablehnen oder annehmen. Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Wir sprechen für klassische und nicht klassische Lernmodelle und hier kommt auch vielleicht Digitalisierung ins Spiel. Deswegen meine zweite Frage an dich ist, welche Gewohnheiten oder welche Verhalten hattest du ändern müssen, um sich in diese neue Systeme, neue Modellen wohlfühlen kann in den letzten 20 Jahren?
Oh je, das würde die 20 Minuten sprengen, wenn ich jetzt 20 Jahre aushole. Aber auch da ist die Antwort relativ klar. Also ich habe tatsächlich meine klassische Karriere der Technik an den Nagel gehängt, weil ich gesagt habe, dass das 42, das ist nämlich eine Bildungsinnovation, die ohne digitale Systeme und auch für die digitale Transformation gar nicht möglich wäre und dafür da ist. Und ich habe meine klassische Karriere verlassen und habe beschlossen, 42 mitzugründen und bin jetzt hier immer noch am Campus seit bald 6 Jahren und treibe dieses Bildungskonzept in Österreich voran. Und das ist schon eigentlich eine tägliche Herausforderung, die mich da in dieser digitalen Welt immer wieder erwartet.
Kannst du ein konkretes Beispiel, eine neue Gewohnheit, die du durch gewonnen hast in den letzten 6 Jahren, die dich in diese neue Arbeitsumgebung oder berufliche Umgebung begleitet?
Ja, absolut. Also, was ich gelernt habe oder was ich mittlerweile auch anders tue, ist tatsächlich, ich frage meine jungen Kollegen. Bisher war ich in meinem Karrierepfad meistens immer der gefragt wurde, und ich habe auch eine Lecture an der FH, da bin ich derjenige, der vorne steht. Aber hier in 42 frage ich eigentlich meine jungen Kollegen und meine Studenten, die nämlich in der IT- und Softwareentwicklung viel mehr drauf haben und es viel schneller alles lernen, als ich das noch könnte, wenn es irgendwie um eine Lösung für ein Problem geht.
Und wenn du jetzt 42 Vienna, jetzt richtig ausgesprochen, mit einem Gegenstand beschreiben kannst oder mit einem Symbol, was wäre das?
Also die Antwort ist ziemlich einfach. Das ist nämlich die Ente. Und die
Okay.
Ente ist für Softwareentwickler das Symbol, das ist die Rubber Duck, dass wenn sie ein Problem in der Softwareentwicklung haben, einen Code zu schreiben, dass sie diese Ente nehmen und mit der Ente sprechen. Klingt jetzt ein bisschen seltsam, weird, aber sie versuchen sozusagen das Problem in ihrem Kopf zu strukturieren und gehen in einen Diskurs mit der Ente. Und das soll tatsächlich das Coden und das Problemlösen und auch das Testen deutlich beschleunigen. Das heißt, wenn man Softwareentwickler fragt, ist das Symbol ganz klar die Rubber Duck, die gelbe Quietscheente.
Okay. Und nutzen Sie die Schule oder verstehen Sie das? Weil wir sprechen auch für neue Lernmodelle, nicht die klassischen. Und du sagst, das ist die klassische Symbol von dem Programmierer. Deswegen, wie sehen Sie die, das, wenn wir für die eine andere die Frage kann ich schwer formulieren. Na, ich lasse die Frage stellen.
Aber ich könnte sie beantworten. Ich glaube,
wenn du es verstanden hast, weil ich mir da war nicht sicher.
Das verstehe. Kommt noch. Naja, durch das Peer-to-Peer-Learning wird im Prinzip, ist es nicht mehr notwendig, die Ente zu benutzen, die Rubber Duck, sondern die Mitkommilitonen, die Studierenden um einen rum, sind ja der Ansprechpartner. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass ich für mich ein Software-IT-Digitalproblem löse, sondern wir bringen die Studierenden durch das Peer-to-Peer-Learning dazu, sofort mit den anderen um sich rum zu sprechen, sich auszutauschen, Probleme zu lösen. Und das geht dann so weit, dass zum Beispiel in einer Evaluierung, wenn es darum geht, zu überprüfen, ob der Code funktioniert, dass die beiden, die darüber diskutieren, dann in der Evaluierung eine bessere Lösung finden, als sie eigentlich vorher hatten. Und das ist eigentlich die klassische Rubber Duck-Situation, nur eben mit echten Menschen.
Okay, du hast gesagt, echte Menschen. Du hast uns ein bisschen dein berufliche Umfeld im letzten 6 Jahren besprochen. Aber trotzdem, kannst du ein bisschen konkreter sagen, was macht das aus? Oder wer bist du? Und ein bisschen mehr über deine berufliche Umgebung in letzter Zeit.
Ja, also ich habe es vorhin erwähnt, ich bin Mitgründer von 42 in Österreich und das Ziel ist ganz einfach. Wir wollen dieses Peer-to-Peer-Ausbildungssystem für Software-IT-Coding-Experten wirklich in Österreich verankern. Uns gibt es jetzt als Campus schon seit 1,5 Jahren. Wir haben über 600 Studierende aufgenommen. Davon auch wieder 150 zurück in den Arbeitsmarkt transferiert. Und jetzt bin ich im Management des Campus. Naja, irgendein Wort muss man haben als Manager. Aber das ist eine sehr abwechslungsreiche, es ist auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, so ein neues Bildungssystem in einer doch eher traditionellen Umgebung zu etablieren. Und das ist tatsächlich mein Job. Und weil du mich fragst, wer bin ich? Also, Hans-Jörg Gott ist der Name, das ist sehr einfach. Deutscher Staatsbürger, glaube ich, klingt mittlerweile durch, wenn ich spreche, aber schon seit 18 Jahren in Wien. Aber ich würde selbst von mir sagen, ich bin da so ein bisschen so ein Grenzgänger, interdisziplinär, also eigentlich Ingenieur, mal von der Grundausbildung, aber sofort für die Betriebswirtschaft interessiert, viele Jahre im Management, dann nebenbei Lehrer geworden. Jetzt bin ich in einem Bildungscampus und arbeite eigentlich für eine NGO, weil wir Non-Profit aufgestellt sind, habe aber privat mein Geld am Kapitalmarkt investiert. Also ich habe eine relativ weite Spannweite von Themen, die mich interessieren, und zwischen denen ich auch immer so ein bisschen hin und her springe, auch in meiner Rolle, die ich hier habe am 42 Campus.
Und wenn wir für so viele Rolle und so viele Perspektive sprechen, kommt auch ein bekannter Begriff bei mir im Kopf, digitale Transformation, weil dass man sich wohler fühlt in diese unterschiedliche Rolle, muss man auch diese Veränderung und auch große Veränderung, sagen wir so, grundlegende Veränderung in dem Sinn von klassische zu einem neuen Lernmodell. Deswegen, du hast Erfahrung damit, hast du schon erwähnt, aber was sind deine Learnings oder was hilft dir, diese Veränderung besser zu gestalten?
Also ich glaube, vom Mindset her muss man ein bisschen offen sein, auch für die andere Ansätze haben, also ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Das ist eben auch das, was das 42 ausmacht, dass man sich öffnet gegenüber den anderen Studierenden. Ansonsten kann ich persönlich sagen, weil du mich nach meinem Hintergrund ein bisschen gefragt hast, ich komme eben ursprünglich als Techniker aus der Mensch-Maschine-Ecke. Das heißt, ich habe wirklich mal im Studium gelernt, wie Mensch-Maschine-Systeme funktionieren. Und das war auch schon immer so ein kleiner Grenzgang zwischen, mache ich die Maschine perfekt? Sie wird aber bedient von einem Menschen, der Gott sei Dank nicht perfekt ist. Und dieser Frage, wie sollte Technologie, digitale Lösungen, die Maschinenseite eigentlich gestaltet sein, dass die bestmöglich den Menschen unterstützt? Und das hat mich immer fasziniert. Und ich hätte natürlich nie gedacht, dass ich heute im Jahre 2026, dass das Thema eigentlich noch aktueller ist als denn je, weil die digitale Transformation und auch das KI-Thema uns alle angeht. Und ich glaube, man darf sich nicht sperren gegen das, was passiert. Es wird passieren. Wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders. Und versuchen es aufzunehmen und die Technologie als Werkzeug zu sehen, als Unterstützung. Es ist keine Bedrohung, es soll auch keine Bevormundung sein, sondern es ist ein Werkzeug und einfach, so wie ich halt einen Hammer nehme für den Nagel und einen Schraubendreher für die Schraube, ist halt jetzt KI ein Werkzeug für andere mögliche Aufgaben und dementsprechend sich so positionieren und das eigentlich auch mit einem gewissen Optimismus und Mut annehmen und rangehen.
Und wenn du so früh mit dem Thema Mensch-Maschinen angefangen hast, was hat sich, weil ich habe immer wieder die Frage gehört, haben wir früher und immer noch die Mensch-Maschine-Situation immer mit einer Grenze, mit einer Barriere zwischen wahrgenommen, dadurch die Maschine Gefahr ist oder immer noch für, in manchen Situationen für uns Menschen. Und deswegen, und die Grenzen kommen auch in Globalisierung als Thema und überhaupt auf dem auf neue Lernmodelle wahrzunehmen in der Bildung. Und deswegen, wie ändert sich diese Situation mit Mensch-Maschine oder was hat sich zu besser oder zu schlechter vielleicht geändert, wenn du schon so lange einen Überblick über diese Themen hast?
Also ich glaube, dass das KI-Thema und die KI-Entwicklung jetzt ein wirklich entscheidender Entwicklungsschritt sind. Ich gehe davon aus, dass alles durchdrungen wird von KI, also Technologie wird autonomer, ja, ganz klar, wird auch intelligenter. Jetzt können wir darüber diskutieren. Wir könnten einen eigenen Podcast über Intelligenz machen, ist eine Maschine intelligent oder nicht, aber ich glaube, die Werkzeuge werden immer mächtiger und das wird dazu führen, dass wir Technologie auch immer mehr emotionalisieren. Das heißt, dass wir ein Gemini oder ChatGPT wie einen Gesprächspartner aus Fleisch und Blut benutzen, dass wir einen KI-Agenten, der für uns irgendwo Office, E-Mails, Excel-Arbeiten abnimmt, mit dem interagieren wie mit einem Arbeitskollegen. Ich weiß, dass das ein schwieriges Feld ist, ja, aber ich glaube, es wird in die Richtung gehen und der Mensch wird die Technologie und die Systeme, die eben immer schlauer und besser werden, immer mehr als gleichwertigen auch Partner, Assistenten, Unterstützer wahrnehmen.
Und wenn wir wieder zurück zu dem Bildung kommen, wir sprechen um Werkzeuge, um neues Wissen. Wie wichtig ist auch Bildung vielleicht als moderne Bildung, weil ich finde keinen passenden Begriff dafür, was in 42 Vienna stattfindet. Wie wichtig ist das für die jungen Menschen oder auch für Erwachsene, die sich umbilden müssen, dass sie weiterlernen oder sich entwickeln?
Also ich glaube, es ist essentiell. Es ist noch wichtiger. Es gibt ja das Schlagwort des lebenslangen Lernens. Ich glaube, es ist einfach unabdingbar, weil die Geschwindigkeit, mit der sich die gerade im KI-Umfeld die Dinge ändern, das geht im Wochen-, Monatsrhythmus, muss ich mich öffnen und auch weiterbilden. Und ich glaube, dass da 42 absolut auch das richtige Modell aufzeigt, weil wenn eine neue Technologie in der Welt ist und ich mich entschlossen habe, eine Fortbildung zu machen im klassischen Bildungssystem, bis die neue Technologie dann über Lehrer, Professoren, Experten an Schulen oder vielleicht auch FHs oder anderen Fortbildungseinrichtungen angekommen ist, damit ich den Kurs belegen kann, ist eigentlich die Technologie schon wieder weiter. Das heißt, ich sehe da tatsächlich eine fundamentale Herausforderung für die klassischen Bildungsmodelle, weil sie schlicht und einfach zu langsam sind. Und wenn ich aber das Konzept habe, wie bei 42 für das Peer-to-Peer-Learning, dass ich jeden Lerner auch zum Lehrer mache und vor allen Dingen auch zeige, wie das gehen kann und ihm auch Erfolgserlebnisse gebe, der kann sich halt selbst weiterbilden. Und wenn ein neues KI-Tool kommt, ist er halt nicht, sage ich mal, blinder, blöder Konsument, sondern hat mit einem ganz anderen Bildungshintergrund die Möglichkeit, das zu nutzen. Und wenn er es nicht versteht, kann er aber, wenn er so trainiert wurde, dass er daran glaubt, es sich selbst beibringen zu können, relativ schnell auch dieses Werkzeug nutzen können. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Selbstlernen können ein absoluter Schlüssel-Skill für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird.
Und gibt es du hast gesagt, okay, Selbstlernskill, eine neue Wege, aber gibt es eine Vision, die das funktionieren kann? Weil es ist schwierig, auch Bildungssystem, wie du sagst, ist auch langsam, nicht nur auch, und die Technologie sind schneller. Deswegen gibt es eine Vision auch in eine andere Richtung, die das die Zukunft gestalten kann.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ein Modell wie 42 in der Breite Schulen ersetzt. Auf gar keinen Fall, auch nicht Universitäten. Aber ich würde mir wünschen, wenn man, und man weiß das ja aus der Pädagogik auch, wie Lernen am besten funktioniert. Und Lernen funktioniert dann am besten, wenn ich den Stoff selbst repliziere oder sogar anderen beibringe. Dann sind wir auf der höchsten Stufe auch der Kognition und der verschiedenen Lernmodelle. Und ich würde mir halt wünschen, dass man noch stärker dieses Prinzip auch in Schulen und Fachhochschulen verankert und den Studierenden oder Schülern einfach einen Rahmen baut, dass sie diese Erfahrungen machen können. Denn eins ist auch ganz klar bei 42, die Projekte werden nie auf Anhieb geschafft. Also es gibt Studenten, die probieren das 5-mal, 7-mal, 10-mal, um das Projekt abzugeben. Aber 42 sagt, es ist egal, wie oft du es probierst, du musst in einem gewissen Zeitrahmen bleiben. Ich kann jetzt auch nicht 5 Jahre für ein Projekt brauchen, aber es ist uns egal, wie oft du antrittst und wie oft du den Stoff wiederholst, auch mit anderen besprichst und auch wieder selbst einen Zugang zu dem Lernstoff findest. Du kannst so oft antreten, wie du willst. Und ich glaube, das sollte man in Schulen, auch Universitäten stärker berücksichtigen und ein bisschen weniger die Noten und das Antreten zu einem Examen und zu einer Prüfung, zu einem bestimmten Punkt, sondern ein bisschen mehr Freiraum lassen, diesem vielleicht auch bei Kleinkindern ja noch vorhandenen Entdeckungsdrang. Ich will das eigentlich lernen, ich probiere das einfach aus. Naja, 5-mal klappt es nicht, aber beim 6. Mal klappt es. Und ich würde mir wünschen, dass klassische Bildungssysteme ein bisschen mehr davon wieder auch ermöglichen.
Und wie wird das in diese System oder in diese Vision dann die Motivation funktionieren, es trotzdem zu machen, außer diese Zeitrahmen? Weil es ist viele zumindest, wenn man spricht mit Leuten, ja, aber die Leute sind oder die Studierende oder Kinder nach einem gewissen Alter sind nichts mehr motiviert, etwas zu tun, bekommt man das Antworten?
Ja, es gibt natürlich bei 42 auch kleine Kniffs und Tricks, um das in Gang zu bringen am Anfang. Ja. Und was bei uns sehr wichtig ist, wir sind ein Präsenzcampus. Wir sagen, es geht um physische Interaktion zwischen Menschen, die sich zusammentun. Und es entstehen natürlich auch Freundschaften, es entstehen auch Austauschnetzwerke. Wir haben 300 Studenten hier, die sich auch gegenseitig motivieren, die dann sagen, ah, mach nichts, hat nicht geklappt, aber wir versuchen es nochmal oder das Team wird neu zusammengesetzt. Manchmal ist es auch ein bisschen ein kleiner Wettbewerb, wer schafft welches Projekt wie. Aber ich glaube, es ist wichtig, am Anfang darf man durchaus solche Kniffe auch anwenden, um diese Selbstmotivation in Gang zu bringen. Denn wenn die Erfolgserlebnisse kommen, und das ist wichtig, wenn ich weiß, ich kann das selbst, dann, glaube ich, entsteht auch die Motivation, offen zu sein, auch für neue Technologien und sie sich selbst anzueignen, weil es intrinsisch aus einem herauskommt. Und ich denke, klassische Bildungssysteme sind da nicht so gut oft drin und trainieren das eigentlich eher ab. Ja. Und dann geht man als Erwachsener ins Arbeitsleben und ist überrascht, dass man seinen Job eigentlich noch 5 Jahren oder 10 Jahren nicht mehr machen kann und eigentlich wieder selbst neu lernen müsste.
Ja, das ist eine schöne Vision, wenn das wirklich breiter wird. Wie du sagst,
wir arbeiten dran. Noch sind wir klein, aber wir arbeiten dran.
Genau, okay, sehr schön. Und jetzt, wenn ich dich frage, was du mir jetzt alles gesagt hast, nur mit 3 Hashtags zusammenzufassen, was wären diese 3 Hashtags?
Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe ein bisschen geschaut, welche Hashtags eigentlich jetzt gerade überhaupt unterwegs sind. Und ich habe 3 gefunden, die ganz gut passen. Ich denke, einer ist auf Englisch, nothing is ordinary. Also ich glaube, jeder hat ein Talent und wir finden die auch IT- und Coding-Talent haben und jeder hat eine außergewöhnliche Begabung. Dann geht es ganz klar um den Hashtag Personality Development. Es ist nicht das Fachwissen bei uns, sondern es ist die Entwicklung von Fähigkeiten, selbst zu lernen und anderen was beizubringen. Naja, und am Ende ist es natürlich auch der Hashtag Future of Work. Ich glaube, dass auch das Arbeitsumfeld umdenken muss und dieses Selbstlernen für Mitarbeiter forcieren und anbieten muss.
Okay. Meine letzte Frage jetzt. Gibt es eine Wünsche im Universum oder eine Wünsche, die vielleicht schon da ist, die zu dem neuen Technologie sozusagen als Punkt oder als Fokus liegt?
Das ist eine schwierige Frage. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass Technologie, so gut sie auch wird und so gescheit oder intelligent oder autonom oder was auch immer, sie soll dem Menschen dienen. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Sie soll immer noch ein Werkzeug sein, damit Menschen gewisse Ziele, gewisse Ideen umsetzen und verfolgen können.
Okay. Das heißt, die Menschen im Mittelpunkt oder was?
Ja. Okay. Naja, es gibt ja in Europa, in Österreich, da auch eine schöne Bewegung, digitaler Humanismus, der das auch ein bisschen forciert und sagt, die Technologie soll immer noch das Werkzeug sein für den Menschen und der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich kann das absolut unterstreichen. Ich möchte es nicht so machen, wie es die Amerikaner machen. Ich möchte auch nicht so machen, wie die Chinesen es machen. Nein, ich glaube, dass dieser digitale Humanismus wirklich auch eine schöne Metapher ist im Umgang mit neuen Technologien.
Okay, ich sage danke. Das ist bitte immer inspirierend, neue Perspektiven zu sehen. Danke sehr.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin Margarita Mischewa. Für mehr Digitalisierisch folge Online-Podium in den sozialen Medien. Hör unsere Podcast oder lies unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.